Ja, guten Abend, liebe Gemeinde, guten Abend, liebe Gäste. Wir sind zusammengekommen, um in das Wort Gottes hineinzuschauen und auch zu beten, dass Gott es uns auftut. Wir sind zusammengekommen, auch mit und füreinander zu beten. Wir werden das so machen, dass wir erst die Bibelbetrachtung haben und dann im Anschluss auch Zeit haben, die Anliegen, die wir mitgebracht haben, einander mitzuteilen und mit und füreinander zu beten. Willi hat uns ja schon begrüßt, aber es sind noch einige in der Zeit nachgekommen. Wir wollen auch diese Bibelstunde, Bibelarbeit im Namen von Jesus Christus abhalten. Ich möchte auch bitten, da wo es uns möglich ist, dass wir uns noch einmal zum Gebet erheben. Wir sind im Epheserbrief Kapitel 4 und wer seine Bibel mit hat, der kann dieses Kapitel schon einmal aufschlagen. Und ich möchte mit dem Vers 24, obwohl das eine Wiederholung schon von vor zweimal war, aber weil er so grundlegend ist, auch für den Text, den wir heute behandeln, lesen. Vers 24, da heißt es, dass die wiedergeborenen Menschen, die Gläubigen, den neuen Menschen angezogen haben. Also ihr habt den neuen Menschen angezogen, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dieser neue Mensch, der inwendige Mensch, diese neue Geburt, das, was Gott schafft, dieses neue Leben, gottgemäß heißt es hier, und hier werden die Kennzeichen beschrieben, er ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dieser neue Mensch, der lebt in jedem, der Jesus Christus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat. Und Paulus sagt, den habt ihr angezogen. Und das Bild kennen wir vom Anziehen und Ausziehen, das machen wir jeden Tag. Kaum einer geht mit den gleichen Kleidern schlafen, sondern wir ziehen uns morgen etwas über und gehen in den Tag. Und Paulus sagt, ihr habt diesen Menschen, diesen neuen, von Gott erschaffenen, gleichsam angezogen. Und weil ihr das habt, gilt es jetzt auch dementsprechend, diesem neuen Menschen gemäß auch sich im Alltag zu bewähren. Und das ist die wichtige Voraussetzung, wenn wir über Heiligung reden. Dass wir immer über das, was Gott schenkt, das Heil, was er bewirkt in den Menschen, als Grundlage haben. Sonst ist jede Aufforderung der Nachfolge zum Scheitern verurteilt. Sonst ist jede Aufforderung zur Heiligung einfach schlicht und weg unmöglich, weil nur das, was lebt, kann auch wachsen. Nur wo Leben pulsiert, da entsteht Bewegung, da entsteht Veränderung. Wo etwas nicht lebt und tot ist, da kann auch keine Veränderung passieren. Ja, und diese Grundlage, denke ich, ist wichtig, dass wir sie immer vor Augen haben. Was tat Gott und was hat er uns gegeben, um das auch zu leben? Ich wiederhole einen Satz aus der letzten Bibelarbeit, die Johann hier gehalten hat. Der Glaube sagt, du bist heilig und deswegen lebe auch heilig. Und das ist so wichtig für die Verse, die wir auch lesen. Ich möchte ab Vers 25 lesen, das ist gleichsam mein Abschnitt. Das wurde ja schon letztes Mal durchgenommen und wir werden auf die letzteren Verse miteinander eingehen. Darum, also weil das so ist, dass Gott dieses neue Leben schenkt und wir diesen gleichsam anziehen durften, diesen neuen Menschen, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Wir hatten letztes Mal eine andere Übersetzung, die ein bisschen anderen Ausdruck hier hervorbringt. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Ich nehme jetzt einmal Bezug auf die Hausaufgabe, die Johann so ausgesprochen hat. Ich weiß nicht, wie viele in den Ferien Hausaufgaben machen. Aber zu dem Vers 29, der ja so der Abschlussvers war, hat er gesagt, dass wir uns mal Gedanken machen sollen, welche Verse kennen wir aus der Bibel, welche fallen uns ein, die über die Erbauung sprechen. Weil es heißt hier, so dass wir nicht kein schlechtes Wort aus unserem Mund kommen soll, sondern das, was gut ist, zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und Erbauung geschieht ja beim anderen. Wir tun, wir sagen etwas, was dem anderen erbaut, was ihm Gnade bringt, was ihn wachsen lässt, was dieses geistliche Leben voranbringt beim anderen. Und jetzt würde ich uns die Möglichkeit geben, dazu was zu sagen. Habt ihr an Verse, an Aussagen der Bibel gedacht, die über diese Erbauung des anderen sprechen? Dann würde ich euch bitten, dass ihr die nennt oder einfach vorlest. Könnt hier nach vorne kommen oder die Bibelstelle sagen, dann lese ich das laut. So ist das ja ein Thema, die Erbauung des anderen, was sich so durch die Briefe des Paulus auch durchzieht. Auch vorher, wo es um die Gaben geht, auch den Epheserbrief, die Stellen, die wir schon durchgegangen sind, da spricht er das ja oft an und sagt, das, was euch, den Gläubigen, gegeben ist an Geistes- und Gnadengaben, sie sind ja nicht zum Selbstzweck da, sondern für die Erbauung des Leibes Christi. Er vergleicht ja die Gemeinde als Körper, als Organismus und sagt, dafür hat jedes Glied seine eigene Fähigkeit, damit es den anderen dient und sie erbaut werden und alle zusammen hinwachsen zu Jesus Christus hin. Vers 25, Vers 15 vielmehr in Kapitel 4, dass wir heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also Erbauung hat immer ein Ziel, und das ist Jesus Christus und sein Ebenbild in seinen Leuten, in seiner Gemeinde. Nicht irgendwo hinbauen. Menschen haben auch den Turm zu Babel gebaut. Das war nicht gut. Aber die Erbauung zu Christus hin. Ja, sicherlich haben wir auch Verse im Sinn, aber können sie auch später noch hier mit reinbringen. Wir werden erstmal auch im Text weitergehen. Vers 29, ich würde da auch anknüpfen noch einmal. Das war der Vers, mit dem wir letztes Mal aufgehört sind. Er spricht darüber und sagt, wir sollen das reden, was er baut. Er sagt nicht nur, und das ist so interessant, an der biblischen Therapie, will ich mal sagen, an der biblischen Veränderung, die in uns Gläubigen passiert, dass sie tiefgründiger ist. Die Bibel sagt nicht nur, nicht lügen, sondern sagt, stattdessen die Wahrheit reden. Etwas muss weggenommen werden und das andere, es muss ersetzt werden. Und dann geht es aber auch noch weiter und sagt, nicht nur nicht lügen und nicht nur die Wahrheit reden, sondern noch weiter reden, was den anderen erbaut und dann auch noch mit dem Zusatz, wenn es nötig ist. Also wenn es nicht nötig ist, zu reden, dann sollen wir es nicht tun und wenn es nötig ist, zur Erbauung des anderen sollen wir sprechen. Und ich glaube, das ist ein Kennzeichen, wie die Bibel, wie Gott mit uns Menschen vorgeht. Vom Stehlen war das so ähnlich in den Versen, die wir gelesen haben. Das heißt hier, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr. Und vielleicht würden wir schon sagen, ja, dann ist gut. Wenn ein Dieb nicht mehr stiehlt, dann ist doch alles gut. Aber die Bibel geht weiter und sagt, er soll arbeiten, damit er etwas hat. Und jetzt würden wir vielleicht sagen, damit er nicht stehlen muss. Nein. Die Bibel sagt, damit er etwas hat, um es abgeben zu können. Also Gottes Therapie geht immer ein Stück tiefer, wie das, womit wir vielleicht schon zufrieden wären. Gott behandelt die das Problem an der Wurzel. Weil das eigentliche Problem eines Diebes ist der Geiz. Und vielleicht auch die Faulheit. Und deswegen geht die Bibel immer etwas tiefer und behandelt das Problem gründlich. Wie fördert oder auch wie behindert unser Reden die Gemeinschaft der Gläubigen? Weil es heißt ja hier in dem Zusammenhang, reden, was erbaut. Also nicht reden, was zerstört, sondern reden, was erbaut. Und wenn wir das mal so reflektieren, wenn wir einen Gottesdienst mal analysieren zu Hause oder die Predigt reflektieren, einfach was war im Gottesdienst oder wie reden wir über die Gemeinde, dann ist das ein gutes Prüfmerkmal, dass wir einfach dieses Sieb ansetzen können, sagen, das, was ich jetzt vorhabe zu sagen, wird es Gutes bewirken, wird es dem anderen helfen, in seinem Glauben zu wachsen oder nicht. Ganz häufig prägen wir Erwachsene unsere Kinder, ohne dass wir das merken. Wir reden über etwas und haben den Eindruck, die verstehen gar nicht, worum es geht. Aber wir sehen eine Saat. Wir haben das letztens noch gemerkt. Wir fuhren mit dem Auto und ganz beiläufig habe ich eine Bemerkung über jemanden gemacht, den wir nur weitläufig kennen, und über sein Aussehen. Und dann gab es Fragen, wen meinst du von den Kindern? Und dann merkte ich, das war gar nicht gut. Da sehen wir eine Saat, die nicht gut ist. Reden, um nicht selbst gut dazustehen, sondern um den anderen zu erbauen. Und das ist unser alter Mensch, der möchte sich selbst darstellen. Wir kennen solche Gespräche, wo geprahlt wird. Oft sind Verwandtschaftstreffen solche Anlässe, wo man sich lange nicht gesehen hat. Und dann wird über Autos, über dies und das geredet. Vielleicht auch über Karriere und berufliche Veränderung. Und manchmal ertappe ich mich dabei, dass man so ohne unverhofft in einem Sog drin ist, dass man dabei ist, sich selbst zu präsentieren. Und hier heißt es, reden, was den anderen erbaut. Und ich bringe das hier rein. Als 16-Jähriger, so als Jugendlicher, habe ich mir das oft gewünscht. Einfach mal schweigen. Ich habe Leute beneidet, die wenig reden, weil ich gemerkt habe, das wurde mir oft zur Falle, meine Zunge. Und da habe ich mir vorgenommen, einfach nichts mehr sagen. Das ging nicht lange gut. Und die Bibel geht ja anders vor. Sie sagt nur einfach nicht was Falsches reden, sondern sagt stattdessen das Gute. Das ist das Prinzip der Bibel. Wir sollen die Unzucht fliehen und sollen aber der Gerechtigkeit Gottes nachjagen. Fliehen und jagen. Etwas sein lassen und stattdessen etwas tun. So verändert Gott. Er ersetzt, er verändert etwas und er schafft diesen Raum, dass dieses neue Leben Platz hat. Das heißt ja, dass kein schlechtes Wort über unsere Lippe gehen soll. Es ist ein hoher Maßstab und es unterstreicht, dass nur das aus uns herauskommen soll, was geistgewirkt ist, was vom Geist Gottes her so ist. Und das ist ein hoher Maßstab und ich denke, da ist es sehr verständlich, wenn wir das so auf unser Leben ansetzen, dass wir jeden Tag um Vergebung bitten müssen. Jakobus sagt, die Zunge ist ein unruhiges Übel. Es ist sogar von der Hölle entzündet, voll tödlichen Giftes. Und das ist nicht zu zähmen. Wir Menschen kriegen alles gezähmt, nur unsere Zunge nicht. Und zeigt uns, wie wichtig das ist, dass das neue Leben in uns, auch in unserem Reden, zum Ausdruck kommt. Und wir werden im weiteren Verlauf des Textes auch sehen, dass nicht nur die Glück gehabt haben, die wenig Worte von sich geben, sondern dass es nicht nur das Reden ist, wo der Geist Gottes durchwirken soll, sondern auch unsere Reaktionen oder später werden Wut und Zorn angesprochen und sicher auch im Zusammenhang mit dem Reden. Es heißt, dass wir den Geist Gottes, und das ist Vers 30, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Und dieses und steht ja in Verbindung mit dem davor Gesagten. Und mir scheint, dass das sozusagen eine Erklärung dessen ist, was passiert, wenn wir das nicht tun. Wenn wir nicht kontrollieren, was wir sagen, wenn wir nicht reden, was den anderen erbaut, sondern reden, was zerstört, was Schaden bringt, dann hat das diese Bedeutung, dass wir den Geist Gottes betrüben. Dieses Betrüben, wir kennen sicherlich auch noch andere Formulierungen und Verse, wo das ähnlich formuliert ist. Zum Beispiel spricht die Bibel auch in 1. Thessalonicher ist das und sagt, den Geist Gottes dämpft nicht. Und es ist auch im Zusammenhang, wir können diesen Text auch lesen, 1. Thessalonicher 5, meine ich, ist das. Das ist auch im Zusammenhang, wo es um Reden geht oder überhaupt um den Gebrauch der Zunge. Es ist vorher die Rede vom Gebet. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Betet ohne Unterlass, seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht. Beten, dankbar sein und den Geist Gottes nicht dämpfen, heißt es hier. Oder eingrenzen, einengen. Und sicherlich stellt sich die Frage, wodurch geschieht das? Ich würde uns das auch zur Möglichkeit geben, zum Mitreden, zum Mitdenken. Wodurch geschieht es, dass wir den Geist Gottes betrüben? Dass wir den Geist Gottes dämpfen, ihn eingrenzen, ihm den Raum nehmen? Vielleicht aus dem Text, aber auch so aus dem Leben als Christ. Was sind so die Dinge, die Gottes Geist eingrenzen in unserem persönlichen Leben? Ich kann das Mikrofon hier vorne hinstellen, wenn ihr nach vorne kommt, um das weiter zu sagen. Wenn es nur kurz ist, dann kann ich das auch wiederholen. Vielleicht denken wir an Alltagssituationen, die wir vor kurzem erlebt haben, wo wir den Eindruck hatten, da haben wir Gottes Geist nicht Platz gegeben. Er wollte etwas von uns. Gott hat uns zu etwas gemahnt, aber wir haben uns erfolgreich dagegen gesträubt. Wir haben ihm nicht gehorcht. Vielleicht denken wir aber auch generell an Sünde, die Gottes Wirken in uns, die Gottes Stimme in uns so verstummen lässt, beziehungsweise wir sind nicht mehr so empfänglich dafür, wenn Sünde zwischen Gott und uns ist. Wenn wir in den Text schauen, dann ist es sicherlich auch das Reden. Durch ungeistliches Gerede, durch das, was nicht erbaut, sondern zerstört, kann Gottes Geist eingedämpft und eingeengt und auch betrübt werden. Und sicherlich aber auch durch Nichtreden. Und das ist vielleicht eine Sache, wo wir alle sehr gefordert sind. Nicht nur die schnelle und viele Worte haben, sind hier gefragt, sondern auch die, denen es schwer fällt, Worte zu finden. Weil es heißt ja hier in unserem Vers davor, dass wir reden sollen, was zur Erbauung dient, wo es nötig ist. Und das sind sicherlich Momente, die wir so gar nicht festschreiben können. Ja, wann ist denn es nötig, ein gutes, erbauliches Wort zu sagen? Das wird sicherlich ein persönliches Hören auf den Geist Gottes sein. Aber ich denke, Kinder Gottes kennen das, dass wir einen Moment haben, wo unser Herz auf einmal sehr unruhig wird. Ob es in einer Gemeinschaft der Gläubigen ist, dass wir die Mahnung haben, Gott unseren schuldigen Dank zu bringen in einem lauten Gebet. Oder aber wir sehen jemand von unseren Geschwistern, der ungeistliches Leben führt und wir sehen ihn dabei und unser Herz fängt an zu pochen und wir haben diese Mahnung, ich sollte etwas sagen. Ich sollte jetzt das passende Wort finden, um das zu sagen. Und da können wir auch mit dem Gehorsam oder Ungehorsam ja darauf Einfluss nehmen, ob wir Gottes Geist Platz lassen oder nicht. Ich bin mir sicher, Menschen, in denen Gottes Geist wohnt, die konnten jetzt mitgehen, die konnten mitfühlen, weil wir solche Situationen kennen. Weil Gottes Geist wirkt in uns. Und es heißt, alle, die von Gottes Geist getrieben sind, die sind Gottes Kinder und das kennen wir. Gottes Geist drängt uns zu etwas und manchmal sind wir ja wie so ein Esel, der sich so gegen das sträubt und nicht möchte. Gott sei Dank gibt Gott uns immer wieder Gelegenheiten, ihm doch zu gehorchen. Aber ein dauerhafter Ungehorsam dem Wirken Gottes gegenüber, das schränkt Gottes ja Einflussbereich in unserem Leben ein. Wir könnten auch weitergehen und sagen, Gottes Geist dämpfen tut man, indem man dem Raum den Teufel gibt, was die Verse davor auch sagen. Das ist wie eine, ja, wir können sagen, der Mensch ist niemals leer. Er ist immer beherrscht. Und je mehr wir Gott Raum geben werden, umso weniger wird der Teufel Angriffsfläche haben. Und je mehr wir vielleicht über Sünde hinwegschauen, sie akzeptieren und ruhen lassen, umso mehr wird der Teufel an Einfluss und Spielraum in unserem Leben gewinnen und umso weniger wird es Gottes Geist haben. Das ist, denke ich, eine sehr verständliche, logische Überlegung, die uns die Bibel hier aufzeigt. Die Tatsache, dass der Heilige Geist im Gläubigen wohnt, allein das ist Grund genug, heilig leben zu wollen. 1. Korinther Kapitel 6 sagt das sehr deutlich. Er sagt, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und deswegen könnt ihr nicht einfach machen, was ihr wollt. Und das bezieht sich auf unseren ganzen Leib, nicht nur auf unsere Lippen, auf alles, auf unsere Hände, auf unseren Körper. Alles, was wir tun, muss unter der Herrschaft von Jesus Christus, von dem Geist Gottes stehen, als Kinder Gottes. Es heißt hier in Vers 30, da wird das so beschrieben, es heißt, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Und das erinnert uns sicherlich auch an die ersten Verse oder ans erste Kapitel, Kapitel 1, Verse 13, beziehungsweise Vers 13 und 14. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Geist Gottes, mit dem sind wir versiegelt worden. Und es spricht darüber, dass wir das Eigentum sind, so wie ein Briefsiegel, so wie ein Stempel eines Königs, der etwas, ein Dokument beglaubigt und die Echtheit zeigt und das Eigentum bestätigt. So heißt es hier, das ist der Geist Gottes, mit dem wir versiegelt sind. Und jetzt heißt es hier, auf den Tag der Erlösung. Paulus spricht zu Gläubigen und er sagt nicht aus Angst verloren zu gehen, sondern aus der Tatsache heraus, dass wir Gott gehören. Allein die Tatsache, dass wir Gottes Eigentum sind, soll uns ermutigen, in diesem neuen Leben zu wandeln. Wir gehören Gott und deswegen sollen wir auch als sein Eigentum wandeln und leben. Und jetzt möchte ich uns bis jetzt war ich sehr ein geduldiger Lehrer und habe es ertragen, dass ihr nicht mitmacht. Aber jetzt, Vers 31, da ändert sich das. Vers 31, da heißt es, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Jetzt ist meine Frage, was für einen Zusammenhang haben diese negativen Eigenschaften? Wut, beziehungsweise angefangen mit Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei, ist ein fünftes noch dabei, und Lästerung. Fünf negative Dinge. Zum einen, was haben sie gemeinsam? Und zum anderen, wie hängt das zusammen? Was für eine Logik steckt hinter diesen fünf Schlechtigkeiten. Ja, Geschwister, kommt hier nach vorne oder steht auf, ich bringe euch dann auch das Mikrofon. Ist die Frage verständlich? Haben diese Dinge einen Zusammenhang? Und wenn ja, wie hängen sie zusammen? Willi, möchtest du dazu was sagen? Ich sehe, du möchtest, ja.
Ja, ich würde sagen, dass all diese Eigenschaften das Gegenteil von der Eigenschaft, die wir in Vers 29 bis jetzt betrachtet haben, sind, dass sie das Gegenteil von der erbaulichen Rede sind.
Okay, also das haben diese alle Eigenschaften gemeinsam. Sie sind das große und starke Gegenteil von dem erbaulichen Reden. Also sie zerstören. Ja? Okay, und was noch, wenn wir das anschauen, darüber nachdenken, hat das eine Reihenfolge, hat das einen Zusammenhang, hat das eine Steigerungsfähigkeit? Ich lese uns mal einen Vers oder einen Text, der uns auch helfen soll, diese Frage zu beantworten. Das ist Hebräer 12, Verse 14 und 15. Da geht es auch um das Zwischenmenschliche. Da heißt es, jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Es ist hier die Rede in diesem Vers von der bitteren Wurzel. Und meine Frage ist, was macht diese Wurzel? Wie wird sie hier beschrieben? Es heißt, sie wächst und richtet Unheil an. Das ist so die Eigenschaft von einer Wurzel. Wir haben bei meinen Schwiegereltern auf dem Grundstück, da wächst so alles, was einfach wächst, sage ich mal, und ohne viel Pflege, aber hin und wieder erbarme ich mich dieser Hecke und jäte das Unkraut. Und wenn das nicht gründlich genug geschieht, und das ist häufig der Fall, weil man sich zu wenig Zeit dafür lässt, dann braucht das gar nicht lange, dann wächst das wieder. Wir kennen das ja alle mit dem Löwenzahn und mit allem, was uns nicht gefällt auf dem Rasen. Die Wurzel ist da, die bleibt da und die wächst. Und das bringt was mit sich. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt mal mitnehmen, zurück in den Epheserbrief, wo es heißt, alle Bitterkeit, diese bittere Wurzel, was geschieht mit der? Ja, sie wächst. Aus Bitterkeit wird Wut, aus Wut wird Zorn, Geschrei und Lästerung. Und das alles ist ein Riesenunheil. Es richtet Riesenunfrieden an, Riesenstreit. Und es erbaut nicht, es zerstört. Und so scheint mir, dass das hier Zusammenhang hat. Dass die Bitterkeit, das ist das vielleicht, was, ja, wir würden sagen, relativ unauffällig ist. Es ist die Wurzel unter dem Boden, unter der Oberfläche. Wir schauen einander an und sehen das vielleicht noch nicht mal, wenn jemand von uns bitter in seinem Herzen geworden ist. Aber lässt man diese Wurzel im Herzen, lässt man diese Bitterkeit walten, gibt man dem Ganzen Raum, gewinnt der Teufel dadurch Raum, dann wächst etwas. Und es wird schlimmer. Die Auswirkungen werden schlimmer. Es ist eine Steigerung da. Wut ist vielleicht auch noch etwas, was man einigermaßen im Griff zu haben mag. Aber dann Zorn, etwas Offensichtliches, was so ausbricht, wenn man auf den richtigen Knopf drückt. Und alle sind erschreckt. Wie kann ein Mensch so etwas sagen? Wie kann er so reagieren? Und vielleicht hin bis zu Lästerung, bis zu gotteslästerlichen Dingen, wo wir übereinander vernichtend reden. Einander zerstören, Und so denke ich, ist das eine Steigerung. Und wenn wir jetzt die Bibel hier zu Rate nehmen, was rät uns der Hebräerbriefschreiber? Er sagt, die muss entfernt werden, diese Wurzel, damit das Unheil nicht seinen Lauf nimmt. Und ich denke, sicherlich in diesem Zusammenhang können wir das auf jeden Fall auch auf das Reden beziehen. Und hier sind wir gefragt, früh zu reagieren und dem Teufel und dieser Bitterkeit keinen Raum zu lassen. Es ist eine Auswirkung und es sind mehrere Worte, die Paulus hier gebraucht. Wir können sagen, wenn wir den Geist Gottes betrüben, dann geschieht das. Und er sagt auch gleichzeitig, wenn der Teufel mehr Raum gewinnt in uns, dann geschieht das. Und es ist beides richtig, beides geschieht und dann gewinnt diese Bitterkeit Raum, dann wächst sie und richtet Schaden an. Und so wie wir im Hebräerbrief gelesen haben, dass sogar andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Bitterkeit und überhaupt Sünde als solches ist niemals eine reine Privatsache. Genauso wenig wie der Glaube eine reine Privatsache ist, es wird immer Auswirkungen haben. Sowohl das neue Leben in Christus wird Auswirkungen und Segen haben, sprich Erbauung für den anderen, als auch fleischliches, ungeistliches Leben wird auch auf den anderen Auswirkungen haben. Es wird ihn im Glauben hindern, stolpern lassen, ihn zerstören oder abbauen. Und so merken wir, haben wir in diesem geistlichen Leben vor allen Dingen Verantwortung auch füreinander. Und wenn Paulus vorher über die Gaben spricht und sagt, sie sind dafür da, damit der andere erbaut wird, so ist auch der persönliche Wandel in Heiligkeit so entscheidend dafür, ob wir dem anderen helfen zu glauben oder ob wir wie so eine Handbremse für seinen Glauben sind. Nicht selten scheitern junge Christen daran, weil gestandene Menschen, erwachsene Leute, die länger im Glauben sind, ihnen einfach so viel Verwirrung liefern und sie das nicht zusammenbringen und sagen, wie kann man gläubig sein, zu Jesus beten und so leben? Das passt doch nicht. Und da sind wir auch in der Verantwortung, heilig zu leben. Und wie es hier heißt, das alles von uns abzutun, beziehungsweise es ist eine interessante Formulierung, es heißt, es sei von euch weggetan. Ich habe den Eindruck, dass das vielleicht auch so das ausdrückt, dass das nicht nur eine reine menschliche Sache ist. Schüttelt das einfach ab. Hör auf, böse zu sein. Schimpf nicht so. Sondern, dass es etwas ist, wo Gott eingreifen muss. Wo Gottes Geist Raum gewinnen muss, damit das geschieht. Deswegen, es sei von euch weggetan. Aber es nimmt uns schon in irgendeiner Weise hinein. Gebt nicht Raum dem Teufel. Wir sind herausgefordert, verlorenes Gebiet, da wo wir vielleicht dieses feststellen, da ist Bitterkeit, da ist Zorn, das ist vielleicht sogar Geschrei in unseren vier Wänden zu Hause. Wir sind herausgefordert, dieses verlorene Gebiet wieder einzunehmen, vom Geist Gottes zurückerobern zu lassen. Ja, und die Frage ist, wie geschieht das? Vielleicht haben wir uns das schon oft vorgenommen, geistlicher zu sein, anders Probleme zu regeln. Aber wie können wir das machen? Wie können wir Veränderung erleben? Und dazu möchte ich auf den Vers 32 eingehen. Das ist eine sehr, sehr praktische Anweisung. Es heißt, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und interessanterweise schon die ersten Worte zeigen, dass es ein Umdenken geben muss. Es heißt, seid aber gegeneinander und dann kommen diese guten Eigenschaften. Wenn Menschen bitter sind, wenn Wut entsteht, wenn Zorn da ist, Geschrei und Lästerung und diese unschönen Dinge, dann ist es deswegen, weil wir an uns selbst, auf uns selbst gerichtet leben. Wir denken an die letzte Predigt sonntags, wie ein Kreisel, der um sich selber dreht. Dieses ich-bezogene Leben. Dann werden wir bitter, dann sind wir enttäuscht, dann sind wir verletzt. Da sind wir so auf uns fixiert. Und die Lösung, die Gottes Geist hier anbietet, das heißt hier, seid aber gegeneinander freundlich und so weiter. Dieser veränderte Blick, nicht mehr sich selbst im Blick, sondern den anderen. Das ist Gottes Therapie. Das werden wir in einer weltlichen Therapie niemals erleben. Da wird es sehr stark um uns und wieder um uns gehen. Und Gott geht hier einen Schritt mit uns und sagt, sei gegen den anderen freundlich. Und sogar wenn er das nicht ist, sei bereit zu vergeben. Nicht nur sei bereit, sondern vergib. Blick für den anderen, die Selbstverleugnung, die uns so schwer fällt. Jakob hat uns das am Sonntag so in seinem Zeugnis gesagt, dass das eine tägliche Sache ist, ein täglicher Kampf. Und wahrscheinlich nach diesem Zeugnis hattest du, Jakob, wahrscheinlich noch mehr Kämpfe als vorher. Kann ich mir vorstellen. Aber was für ein Segen. Was für ein Segen hat es in uns bewirkt. Wie sehr hat uns das erbaut. Wie sehr hat es in uns den Wunsch gestärkt, dieses zu leben, sich zu verleugnen und Jesus nachzufolgen, sein Kreuz auf sich täglich nehmend. Es ist der andere, dem das Gute, was Gott in uns wirkt, zugute kommt. Das ist ja das so ähnlich wie mit den Gaben. Gott schenkt Gaben und wer hat was davon? Der andere. Du sollst arbeiten und Geld verdienen. Warum? Damit du abgeben kannst. Das ist sehr unlogisch in dieser Welt, aber das ist Gottes Prinzip. Es heißt hier, dass wir barmherzig sein sollen und vergeben sollen. Allein diese Aussage beinhaltet oder schließt mit ein, dass wir nicht von jetzt auf gleich alle so heilig leben werden. Vergeben kann man nur dort, wo einem Schuld angetan wird. Und er spricht zu Gläubigen, er spricht zu einer Gemeinde. Und vielleicht sind wir manchmal schwer enttäuscht davon, wie menschlich es in einer Gemeinde zugehen kann und wie sündhaft die Heiligen doch sind. Aber die Bibel fordert uns da einfach auf und sagt, vergib. Den anderen freigeben. Ich habe das letztens in einer Skizze so irgendwie neu, wie ich das vorher nicht so, mir nicht bewusst war, verstanden. Es ging um Vergebung. Und wir sprechen viel davon, sagen, wir müssen einander vergeben, wie Christus einen vergibt und so weiter. Aber was heißt das letztendlich? Wie hat Christus uns denn vergeben? Er hing am Kreuz und er starb und er nahm das auf sich, was mich hätte treffen können und ich ging frei aus. Und wenn ich dem anderen vergeben soll, der an mir schuldig geworden ist, dann geschieht eigentlich genau das. Ich bin bereit, das zu tragen, die Folgen auf mich zu nehmen, die er verschuldet hat. Und er geht frei aus. Deswegen, Vergebung ist nicht nur so etwas Abstraktes, so etwas, was wir so gefühlsmäßig, ja, ich glaube schon. Sondern es ist die bewusste Entscheidung zu sagen, das Unrecht, was mir angetan worden ist, die Folgen und das, was da passiert ist, das nehme ich auf mich. Das trage ich und ich lasse den anderen frei. Ich spreche ihn frei. Er darf gehen. Ohne ihm Rache oder Vergeltung oder dass er immer an meiner Schuld steht, das zu wünschen. Ich weiß nicht, ob ich das verständlich rübergebracht habe. Vielleicht war das auch für viele von euch so selbstverständlich. Für mich war das irgendwie ein neuer Gedanke. Dass es so hart ist, so wie es auch klingt. Die Schuld tragen, die der andere verbockt hat. Und er darf frei sein. Vergeben, wie Gott uns vergeben hat, in Christus. Das Bild von Jesus am Kreuz ist der Maßstab. Ja, diese Tatsache selbst ist der Maßstab. Ihn traf unsere Schuld und auch Gottes Zorn. Wir leben, wir sind frei. Uns ist vergeben worden. Dieses Leben, so ein Leben im Geist, so ein erneuertes Denken, das ist uns Menschen gar nicht eigen. Und wenn wir das versuchen würden, einem Nichtchristen anzuerziehen, einem, der Gott nicht kennt, es wäre zum Scheitern verurteilt. Aber in den Menschen, die Gottes Wahrheit erkannt haben, in den Menschen, in denen Gottes Geist wirkt, in denen ist so etwas möglich. Und allein, wenn wir hier sitzen und sagen, ja, das wünsche ich auch. Das will ich auch. Gott schenkt Wollen und Vollbringen. Es fordert tägliche, Es fordert Verleugnung, Selbstverleugnung und tägliches das Kreuz auf sich nehmen. Gott segne uns bei diesem. Und rückblickend wissend, wir sind heilig und deswegen wollen wir auch heilig leben. Der Segen eines gottesfürchtigen Lebens unter dem Geist Gottes wird immer den anderen erbauen und ihm eine Glaubenshilfe sein. Das ist das Schöne an Gemeinde. Wir kommen zusammen, wir begegnen einander. Manchmal sind es Dinge, von denen der andere noch nicht mal weiß, dass er mich soeben erbaut hat. Aber es tut gut, mit Menschen, die vom Geist Gottes getrieben sind, zusammen zu sein, weil es erbaut unseren Glauben. Es hilft uns, zu Gottes Ehre zu leben und leben zu wollen. Gott segne uns dabei. Amen.